willkommen zur aktuellen Folge der Digitalen Kohle. Hallo Christian.
Hallo Stefan, wie geht's dir diesmal?
Mir geht's ganz gut. Es brechen ja ganz neue Zeiten an. Deshalb sitzen wir auch hier im Startplatz. Und uns gegenüber sitzt der Hamid Reza Hosseini. Und ich war nämlich letzte Woche schon mal hier und habe mich dann tatsächlich über ChatGPT informiert. Wenn jemand die letzte Folge gehört hat, dann weiß er, dass ich letztes Mal noch überhaupt keine Ahnung hatte. Ich glaube, Christian hat mir zum ersten Mal überhaupt was davon erzählt. Dann habe ich hier diesen hervorragenden Vortrag gehört und habe mal selbst damit rumgespielt. Und also eigentlich habe ich die letzte Woche fast nur noch damit rumgespielt. Bin dann irgendwann auch zu Midjourney und diesen ganzen Bildgeschichten gekommen. Da werden wir aber vielleicht gleich auch noch drüber sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal unseren Gast vorstellen. Hallo Hamid.
Hallo zusammen.
Du hast letzte Woche hier einen Gastvortrag im Startplatz gehalten über die Grundanwendung von ChatGPT. Heute kommen die erweiterten Funktionen. Aber sag erst mal was zu dir. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen und wie lange beschäftigst du dich damit?
Ich bin Hamid, Gründer und Geschäftsführer von Ecodynamics. Ich habe einen Background aus einer Beratungszeit, war dann relativ lange bei T-Systems und habe dann am MIT einen Abschluss gemacht. Habe die Ecodynamics gegründet, die ja eigentlich ein Unternehmen ist, das sich auf moderne digitale Geschäftsmodelle, Plattformen, Ökosysteme fokussiert und datengetriebene Geschäftsmodelle. Und wie kam ich überhaupt zu OpenAI? Ich habe während der Zeit bei Y Combinator, bin ich mit den Leuten, die in der Gründungsphase von OpenAI dabei waren, in Kontakt gekommen und die haben damals schon erzählt, dass sie in 10 Jahren die Welt verändern wollen. Und ich habe halt überlegt, ist das besser, das Wissen dann doch irgendwo nach Deutschland zu bringen? Das war der Hintergrund, warum ich auch die Ecodynamics gegründet habe.
Das heißt, du hast direkt an diese 10 Jahre geglaubt und hast gesehen, da geht der Zug in eine ernsthafte Richtung.
Nein, nicht ganz. Also okay. Ich habe da nicht dran geglaubt. Weil, natürlich hat die Y Combinator viele Geschäftsmodelle auf den Weg gebracht, wo sie die Welt verändert haben, aber so eine Aussage zu untermauern, da gehört einiges zu. Und ich habe gedacht, okay, ich muss eigentlich sowohl das Plattformwissen als auch das Wissen über datengetriebene Geschäftsmodelle weitergeben. Und wir haben halt in den letzten 2-3 Jahren OpenAI mit GPT 1 und 2, was noch nicht so ganz ausgereift war, schon in unseren Projekten auch eingesetzt, um zum Beispiel in Plattformgeschäftsmodellen die Daten zu analysieren, daraus Erkenntnisse abzuleiten, neue Ideen herzuleiten. Aber wir haben meistens dann eher entweder in Kundenprojekten oder halt im Keller agiert. Also wir waren jetzt nicht so sichtbar.
Wir sind jetzt schon ganz in deinem Geschäft. Was wir am Anfang noch nicht gemacht haben, ist für die Hörer, die beim letzten Mal nicht dabei waren, vielleicht einfach mal überhaupt ganz kurz zu sagen, was ist ChatGPT überhaupt? Du hast jetzt gerade schon von Version 1, 2 und aktuell sind wir bei 3 gesprochen. Ich glaube, keiner kann es besser vielleicht in 1-2 Sätzen mal sagen als du.
Naja gut, das steht ja für Generative Pre-trained Transformer. Und ursprünglich war eigentlich die Idee hinter ChatGPT beziehungsweise auch GPT eigentlich jetzt nicht direkt so ein Chatbot zu bauen, sondern es ging eigentlich darum, als Forschungszweck zu schauen, wie bestimmte Algorithmen entwickelt werden können, um erstmal grundlegend strukturierte und unstrukturierte Informationen auszuwerten, weil es ist ja generell, wenn man auch Machine Learning und Deep Learning anschaut, es ist ja sehr schwierig, diese beiden Welten immer miteinander zu vernetzen. Und das war eigentlich so der Hintergrund und man hat halt, das kann man auch auf der Website nachlesen, das Modell trainiert mit vielen Daten und zwar jetzt im Vergleich zum Beispiel zu anderen Ökosystemen mehr so mit grundlegenden Informationen, zum Beispiel von Universitäten, mit Funk, Film und Fernsehen, mit Berichterstattungen, mit Fußball, Videos und. Und daraus ist ein Lernmodell entwickelt worden und das wurde halt mit der Zeit verbessert und zum Teil haben sie aber auch Algorithmen, die nicht verfügbar waren, selber auch entwickelt. Mhm. Das ist im Grunde genommen basiert auf ein Lernmodell. Es ist ein sprachbasierendes Modell. Wir können auch den Zuhörerinnen die Links zur Verfügung stellen, wo sie dann auch sich mehr über die Algorithmen informieren können. Im Grunde genommen ist das GPT oder ChatGPT basiert quasi als Sprachinterface zu diesem Lernmodell, um die Erkenntnisse, um die Lernmodelle und das Wissen, womit das Modell trainiert wurde, zu nutzen, die Erkenntnisse daraus zu verwenden und sprachlich quasi dieses Wissen ja erstmal zu trainieren für eigene Zwecke, aber auch das Gesamtwissen in dem Lernmodell für unterschiedliche Zwecke zu verwenden.
Ist das jetzt das erste Mal, dass AI, künstliche Intelligenz, so quasi auf die Masse losgelassen wurde? Also für mich fühlte sich das jetzt in der letzten Woche so an wie 1995, als ich mit Compusoft zum ersten Mal ins Internet geschaut habe und das Gefühl hatte, das, wovon man eine ganze Zeit schon gehört hatte, kann jetzt plötzlich jeder machen. Und damit beginnt der große Umbruch.
Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt kein reiner, purer KI-Experte, ne, der jetzt tagtäglich damit sich auseinandersetzt. Das heißt, im Rahmen meiner Ausbildung, aber auch in den Projekten setzen wir uns natürlich mit Datenanalysen und datengetriebenen Geschäftsmodellen auseinander. Das heißt also, die Frage ist immer auch, wie man das Modell bedient und zu welchem Zweck. Und wie man auch in der Lage ist, zum Beispiel, da kommen wir vielleicht später zu prompten oder halt das Wissen in der Praxis anzuwenden. Es ist natürlich hilfreich, Domänenwissen und ein bisschen auch von den Algorithmen und Bedienungen zu verstehen. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage, ist das neu oder nicht? Also da gibt es KI-Expertinnen, die da die Frage viel besser beantworten können. Aber eigentlich ist jetzt das, was dahinter ist, nicht unbedingt neu. Also
nein, aber der Zugang, also das ist wirklich so einer breiten Öffentlichkeit seit November ja zur Verfügung steht und alle reden plötzlich nur noch über ChatGPT.
Naja, also das ist, das gab es schon vorher. Also man konnte sich schon vorher für als Beta-User für OpenAI registrieren. Es gab eine Warteliste, wenn man halt den Zuschlag bekommen hat oder ausgewählt wurde, dann durfte man dann halt auch mit den Vorgängerversionen ausprobieren, testen, das nutzen. Dass sie das jetzt im November geöffnet haben, das hat auch was damit zu tun, dass GPT 1 und 2 jetzt noch nicht so ausgereift waren. Teilweise waren da auch, das kann man auch noch im Netz nachlesen, zum Beispiel bei GPT 2, wo Domänenwissen verwendet wurde zum Trainieren, waren so komische Sachen wie rassistische Aussagen oder Harassment-Themen und so weiter, die eigentlich nicht in Ordnung sind und im Grunde genommen, als halbwegs die Sicherheit da war, dass man das jetzt auf die Menschheit loslassen kann, wurde es dann im November geöffnet. Allerdings waren die ersten Wochen auch so, dass man viele, viele seltsame Fragen auch stellen könnte, die das Ding beantwortet hat und das ist ja moderiert. Das heißt also, es wird ja durch menschlichen Einfluss auch wie so ein kleines Kind beigebracht, was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Sei es jetzt ethische Fragen, sei es jetzt Adjektive und so weiter. Und das hat man dann auch ein bisschen eingeschränkt dann relativ zügig. Also Anfang November konnte man auch seltsame Fragen stellen, also auch so Dinge, die man eigentlich nicht fragen sollte. Und das wurde dann so ein bisschen auch nochmal antrainiert und das Ding lernt ja auch permanent. Ne?
Also durch meine Fragen wird das auch ständig weiterentwickelt?
Es entwickelt sich selbst weiter, es wird aber auch durch menschlichen Eingriff weiterentwickelt. Und sagen wir mal, es gibt natürlich auch andere Modelle wie Lambda von Google oder so, die auch sehr weit sind. Es gibt auch andere KI-Modelle, die sogar in Deutschland sehr, sehr gut sind, wenn man sich Fraunhofer, DFKI und so anschaut. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt auch dahinter sind. Das einer der wesentlichen Aspekte, wo OpenAI deutlich weiter ist, ist halt das Datenökosystem dahinter. Das heißt also, die Informationen, die aus unterschiedlichsten Quellen durch diese diversen Stakeholder, die auch die Bereitschaft gezeigt haben, die Daten dort reinzubringen. Das heißt also, es ist OpenAI verfügt halt über ein riesen Datenvolumen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was zum Beispiel die Alleingänge, wenn man sich da, egal ob Google, Apple oder Amazon, KI oder auch Alibaba und andere Firmen anschaut, teilweise natürlich auch Ökosysteme dahinter sind, aber doch Einzel- oder sagen wir mal singuläre Vorgehensweisen sind. Und das ist halt auch eine Besonderheit, die OpenAI ausmacht. Und zu deiner Frage, dass man es jetzt auf die Menschheit losgelassen hat, das ist natürlich eine deutliche Veränderung. Ja, wie soll ich das sagen? Es ist schon eine Transformation. Es ist schon eine Revolution, die da jetzt stattfindet in dem Sinne, weil das, was das System kann, wer es ausprobiert hat, wird es auch schnell merken, dass es nicht nur ein Chatbot ist, sondern eine sprachliche Schnittstelle zu den Lernmodellen, die durchaus in der Lage sind, viele, viele unterschiedliche Informationen in Zusammenhang zu bringen, sei es Syntax, Kontext, Taxonomien und so weiter. Ne?
Genau, also wir hatten ja auch schon diverse Interviewpartner, ob das jetzt der Johannes Höhne war im Bereich Machine Learning oder der Konrad, der Frank Sarotnik im Bereich Jasper und SEO-Texterstellung mit KI. Und ChatGPT hat halt ein wirklich umfassenderes Wissen und auch eine umfassendere Anwendungsmöglichkeit, die ich halt so noch nicht gesehen habe. Und mich würde halt von technischer Seite interessieren, wie machen die das? Weil teilweise spuckt das ja auch wirklich sehr spezifische Code-Schnipsel aus für, ich sag mal jetzt, wenn man bei WooCommerce eine ganz spezielle Anwendungsfrage hat, kann ChatGPT innerhalb von Sekunden Code dazu liefern. Das hat mich sehr beeindruckt. Wie funktioniert das?
Wenn du dir die Algorithmen anschaust, die die verwenden, das basiert ja darauf, dass nicht nur strukturierte Informationen, aber auch unstrukturierte Informationen in Zusammenhang gebracht werden. Das heißt also, die Deep Learning Netze und die strukturierte Informationen werden, da wird erstmal sowieso ein Kontext hergestellt, und die Taxonomien, die dort auch hergestellt werden, die basieren auf unterschiedlichen Algorithmen. Das sind On- und Off-Policy-Algorithmen, die sie entwickelt haben. Sie sind halt in der Lage, das sind ja auch richtige Menschen, die auch das Ding immer wieder weiter trainiert haben. Also das heißt, also wenn du jetzt eine Abfrage stellst oder irgendwo einen Prompt erstellst, dann wird dieser Prompt ja auch wirklich nach unterschiedlichen Dingen, ähnlich wie bei einem Compiler, der in der Lage ist, einen Programmcode zu verstehen, wird diese Aufforderung tatsächlich so analysiert, dass daraus sowohl dieser Befehl zerlegt wird, was ich zu tun habe, was ich machen muss, was ich liefern muss. Und zum Zweiten wird auch so eine Art Sinn daraus auch gewonnen, und es wird auch anhand dieser Kontext und Taxonomie wird auch daraus dann entsprechend etwas abgeleitet. Ja.
Ganz kurze Begriffsklärung, der Prompt ist diese Eingabezeile, also das, was ich eingebe, im einfachsten meine Frage, die ich dich habe, aber die ich durch bestimmte Formulierungen dann eben auch dazu bringe, dass ganz bestimmte Ergebnisse rauskommen. Also der Begriff Prompt kommt aus der Kommandozeileneingabe vom PC, und das ist das, worum es hier immer geht. Nur mal kurz als Erläuterung.
Genau, das heißt also, dieser Prompt, der wird wirklich zerlegt, der wird auch quasi so eine Art anhand dieser Inferenzvariablen und Algorithmen, die dort existieren, wird daraus auch ein Sinn erkannt, und dann wird auch entsprechend anhand dieses Befehls oder Prompts, entsprechend anhand des Wissens und die Learning-Modelle, die dort existieren, wird auch das geliefert, was man erwartet, egal ob das jetzt ein Programmcode ist oder ein Skript zum Trading oder Text, Kommunikationstext, Beitrag, was auch immer, ne?
Eine Bekannte, die sich damit gut auskennt, dieser Reihe, die hat mir auch mal im Interview, die hat mir das mal mit einer Referenzwolke erklärt, dass Referenzen gebildet werden anhand von Wolken, wo Begriffe häufig miteinander interagieren. Also ich habe es nicht genau verstanden, aber scheint wohl sehr komplex zu sein, und allein die Relevanz dann zuzuordnen, das finde ich schon sehr spannend.
Ja, das ist nur ein Aspekt. Also die nutzen ja, wie gesagt, verschiedene Algorithmen. Und es ist nicht nur diese Referenzierung, es ist auch teilweise so einfache Dinge, die man zum Beispiel, wenn wir zurückgehen auf zwei grundlegende Ansätze, wo ich mich noch zurückerinnern kann, Shannons Informationstheorie und Bayesische Netze oder Bayesisches Theorem. Das eine hilft ja, also es ist ja zum Beispiel Bayesische Netze sind ja die, daraus sind ja Fuzzy-Netze und zum Beispiel diese statistische Relevanz und auch diese Referenzmodelle entstanden, und Shannons Informationstheorie erkennt tatsächlich auch Muster, und wenn die beiden zusammen zum Beispiel gebracht werden, kann man daraus auch Taxonomien ableiten. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn jetzt ein Elefant auf dem Parkplatz hier vor Startplatz oder auf der Stationsstraße ist, dann ist es ein bisschen seltsam, aber die neue S-Klasse oder neues BMW-Modell ist jetzt vielleicht eher weniger seltsam im Kontext des Informationsraums. Und wenn wir aber, das soll jetzt auch nicht despektierlich sein, irgendwo in einem Land sind, wo vielleicht Elefanten tatsächlich auch verwendet werden als Transportmittel, dann ist es dort eher normal, dass Elefanten auf dem Parkplatz stehen oder Pferde oder was auch immer. Und es ist vielleicht seltener, dass man das neueste BMW-Modell dort vorfindet, ne? Das heißt also auch, dass der Informationskontext zum Informationsraum als Taxonomie hergestellt wird. Und im Übrigen, das hatte ich auch in dem letzten Seminar erklärt, ein Vordenker hatte das schon in den 90ern beinahe sehr, sehr gut geschafft. Das war Mike Lynch, das war ein Mathematiker, der tatsächlich diese beiden grundlegenden Algorithmen zusammengebracht hat. Der hat daraus eine Software gebaut, die hieß Autonomy. Autonomie war damals schon relativ nah an dem, was auch OpenAI macht. Allerdings ist OpenAI natürlich deutlich weiter mit den Algorithmen, die sie verwenden. Und die Software war auch sehr erfolgreich, wurde irgendwann, ich glaube, von HP aufgekauft, und dann wurde es weiterverkauft. Aber in den Mitte, Ende 90er war halt oder Anfang 2000 die Technologie noch nicht so weit, um wirklich diese Auswertungen so einwandfrei durchzuführen.
Ne? Ja, hat sich also gut entwickelt über die letzten Jahre, sage ich jetzt mal. Du hast schon angedeutet, wie es mit GPT-1 und GPT-2 war. Momentan sind wir bei GPT-3. Mich interessiert natürlich, wo wird uns das hinführen, GPT-4? Was siehst du für einen Ausblick innerhalb der nächsten 10 Jahre? Wie wird sich das entwickeln?
So, was ich mitbekommen habe, ist innerhalb des Engines an sich nicht so viel Neues. Was aber neu ist, ist halt die Anzahl der Lernmodelle und auch das Trainingmodell ist größer geworden. Das heißt also, da werden noch ganz, ganz spannendere Cases auf uns zukommen. Unter anderem zum Beispiel in Medizin, Life Science, Gesundheitswesen und so weiter. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch eine Seite, wo man sich sehr schön angucken kann, wie sie jeden einzelnen, also es gibt sogar Landingpages für die einzelnen Algorithmen. Zum Beispiel diese Policy-Algorithmen, die sie entwickelt haben, wo man zum Beispiel sieht, wie jemand auf dem Fußballfeld rennt und immer wieder trainiert wird und so weiter. Das sind übrigens auch teilweise die Algorithmen, die auch Boston Dynamics für die Roboter verwendet. Und wo GPT vorgeht, also es ist das Lernmodell dahinter ist deutlich, deutlich größer. Also es gibt, können wir auch den Zuhörerinnen das zur Verfügung stellen, wo man diese Kreise, wenn die das schon nicht im LinkedIn gesehen haben, deutlich größer sind und da sind deutlich mehr Erkenntnisse, deutlich mehr Taxonomien können daraus abgeleitet. Wichtig ist eigentlich für die Bedienung, dass die Art und Weise, wie man jetzt dieses Sprachinterface nutzt, um das Wissen abzurufen. Ne? Weil das ist halt auch im Netz, gibt es zum Beispiel Beispiele für Prompts, wo man strukturiert vorgeht. Und am besten ist es eigentlich, entweder hat man Domänenwissen und formuliert auch diese Aufforderung natürlich sprachlich. Das heißt also, die besten Prompt-Engineers oder Prompt-Entwickler oder Prompt-Ersteller sind Geisteswissenschaftlerinnen, Philosophinnen, Soziologinnen.
Das heißt, da tun sich ganz neue Berufschancen auf.
Absolut. Also je weniger techie-mäßig man da vorgeht, umso besser ist das. Und wenn Domänenwissen vorhanden ist, ist es umso besser. Wenn Domänenwissen nicht vorhanden ist, kann man das Domänenwissen auch abrufen. Ihr wollt zum Beispiel in eurer Company OKR einführen und ihr wisst, ihr habt überhaupt keinen Plan davon, was das ist. Ihr habt das gehört. Also ihr habt kein Domänenwissen, dann könnt ihr das auch auffordern, euch strukturiert da durchzuführen, um einfach ein komplettes OKR-Konzept inklusive Aktivitäten, KPIs und so weiter für euch zu entwickeln. Wenn ihr natürlich das Domänenwissen habt, dann ist es natürlich noch einfacher, zum Ziel zu kommen.
Ja, bei Google musste man natürlich vorher das wissen, wie die Frage sein soll, um die richtige Antwort zu kriegen. Aber bei ChatGPT kann man schon nach der Frage fragen, richtig?
Und das noch mehr sogar. Also wenn man jetzt keinen Plan hat von irgendwas, kann man eigentlich das auch so sagen. Und dann, je nachdem, wie das Interessenfeld ist, worauf man jetzt sich kapriziert und das entwickeln kann, dadurch, dass die Lernmodelle von quasi bottom-up entwickelt wurden und weniger von der Oberfläche nach unten, ist es möglich, diese Fragestellung, egal was es ist, dann auch zu fragen. Ne?
Also, wie wird sich das deiner Meinung nach auf Inhalte auswirken? Weil aktuell ist es ja so, dass du versuchst, möglichst interessante Inhalte zu generieren, bei Webseiten beispielsweise oder Online-Shops, um sichtbar zu werden, dass Google sagt, oh, das ist interessant, das zeige ich in meinen SERPs, also in meiner Suchliste, die ich dann liefere an denjenigen, der sucht. Das wird sich ja komplett verändern, dadurch, dass du gar nicht mehr Inhalte erstellen musst, sondern direkt fragen kannst nach den Inhalten, die dann durch die ChatGPT-Engine generiert werden. Wie meinst du, wird sich das entwickeln? Wird sich der Wert von Inhalten verändern, von statischen Inhalten?
Also eine super schwierige Frage, weil sehr häufig hängt er auch immer davon ab, wie dieser Prompt definiert ist. Je besser der Prompt ist, umso besser oder anders, je anders und mannigfaltiger die Prompts sind, umso mannigfaltiger zu einer bestimmten Aufforderung oder Fragestellung, umso anders und werden auch die Merkmalausprägungen innerhalb einer Ausgabe sich verändern. Mach mal ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Marketing-Text, einen Beitrag oder einen Fachartikel oder sonst was erstellen will, dann gibt es ja, das ist ja immer so ein Kampf zwischen den KI-Erkennersysteme und KI-Inhalte. Das wird ja relativ schnell in der Regel erkannt, weil die teilweise entweder die gleichen, entweder in Verbindung haben zu OpenAI oder halt auch selber trainierte Netze haben und dann bestimmte statistische Muster erkennen in den Inhalten und daraus erkennen, ob das ein KI-Inhalt ist oder nicht. Ich denke, je besser die Prompts sind, man kann auch natürlich Rephraser verwenden, um die Inhalte anzupassen, umso besser werden auch die Inhalte. Ich denke, dass in Zukunft sogar es weniger die Frage ist, ob der Inhalt von Mensch oder KI kommt, sondern die Frage ist einfach, ob der Inhalt so qualitativ hochwertig ist, dass die Zielgruppe damit was anfangen kann. Naja, es gibt ja auch im Moment unterschiedliche Aussagen. Ich habe auch mit einigen, die ich kenne, von Google mal darüber gesprochen, zum Beispiel, wenn jetzt ein Inhalt erstellt wird, dass Google die abbestraft. Dann hat Google, glaube ich, im Januar gesagt, nein, das ist uns jetzt egal, ob KI-Inhalte oder nicht. Und wichtig ist einfach, dass die Qualität gut ist. Ich höre aber trotzdem immer noch, dass die KI-Inhalte immer noch abbestraft werden. Ne? Also insofern ist das eher eine Frage. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt einen Fachartikel damit erstellen. Möchte ich meine Reputation aufs Spiel setzen und möchte ich diesen Inhalt eins zu eins übernehmen und rausgeben oder will ich das trotzdem durch Rephraser oder eigene Expertise noch ein bisschen verfeinern? Ne?
Das ist wohl die Frage. Ja, ein Fact-Check war auch immer schon, wenn man mit der KI SEO-Texte erstellt hat.
Also suchmaschinenoptimierte Texte.
Genau. Ja, dann gibt's dann noch ein Thema, über das ich gerne mit dir reden würde. Und das ist, wie du schon angesprochen hast, die ethische Relevanz von solchen neuronalen Netzen. Da hatte Facebook ja mal einen Chatbot trainiert, der dann plötzlich zum totalen Nazi geworden ist. Das hattest du eben schon kurz angesprochen. Und ich habe jetzt noch irgendwas gehört, dass dann in Afrika irgendwelche Leute zu Billiglohn dazu ausgenutzt wurden, um wirklich sehr fragliche und belastende Texte gegen zu checken und sicherzustellen, dass darauf nicht reagiert wird, beziehungsweise entsprechend reagiert wird, wenn Menschen sowas an ChatGPT herantragen. Wie geht das deiner Meinung nach weiter? Wie macht man so ein Modell dafür sensibel, dass es ethische Belange gibt, die es berücksichtigen muss?
Naja, also zunächst einmal, weil das ein vortrainiertes Modell ist und durch menschliche Eingriffe immer verbessert oder auch wie so ein kleines Kind, man oder die Menschen, die dort arbeiten, also diese Geschichte mit Südafrika oder so, oder keine Ahnung, das ist mir nicht bekannt, aber wenn das passiert, ist natürlich, dass die Ethik erstmal durch solche Methoden natürlich nicht toll, was die Zuarbeit betrifft. Aber die Menschen, die dort jetzt zum Beispiel bei OpenAI, die dem kleinen Kind erklären, was gut oder böse ist, schon dem auch halbwegs auch so Elemente beigebracht haben, was ist Ethik, was ist nicht Ethik, was ist ein freundlicher Ton, was ist böser Ton, was ist zynisch und so weiter. Also diverse Adjektive und Tonalitäten sind ja auch, die haben schon diese Menschen dort involviert, damit auch zum Beispiel jetzt im Fall von GPT-3 bestimmte Formen und Kontext und Taxonomien im mit der Definition der einzelnen Aspekte, was zum Beispiel Ethik betrifft und so weiter, verstanden werden von dem System. Verstanden natürlich anhand der statistischen Relevanz und der Algorithmen, die da existiert. Ein Beispiel, was ich letztens gebracht hatte, war in dem ersten Session war ja zum Beispiel, schreib einen kurzen Aufsatz über die Ethik der Pokémon-Kämpfe, ne? Oder auch generell Ethik von Street Fighter als Spiel. Ne? Und das Ding kann dazu schon Stellung nehmen.
Ich hatte da neulich ein sehr merkwürdiges Beispiel. Ich habe nach einem Rezept für einen Schweinebraten gefragt, was kein Problem war. Da ist er sehr gut drin, Rezepte zu liefern. Habe danach einfach mal spaßeshalber nach einem Rezept für eine gebratene Katze gefragt, was rigoros abgelehnt wurde, also aus ethischen Gründen und Katze niemals essen. Und das ging halt nicht. Soweit okay, ich verkürze das jetzt. Ich habe es dann immer weiter ausgeführt. Also ich bin 400 Kilometer von der Zivilisation weg. Ich habe die Katze überfahren. Die Katze ist also sowieso schon tot. Es gibt nichts anderes, es ist Winter, weil er versucht, also immer, man könnte aber noch irgendwas sammeln und irgendwas anderes essen und also er wollte immer weg von dieser Katze und zum Schluss waren wir an dem Punkt, dass ChatGPT mir gesagt hat, nee, aber die Katze sollte ich nicht essen, also auch die tote Katze hätte ein ethisches Recht, nicht gegessen zu werden. Alternative war, ich sollte fischen gehen, wo ich dann natürlich auch nachgefragt habe, was ist Fische doch auch Tiere und so, ja, aber die könnte man dann ja artgerecht fischen und auch meine Rückfrage zu dem Schweinebraten war also immer nur darauf bezogen, dass es halt kulturell bedingt wäre. Aber diese Katze war also unantastbar, auch nach ihrem unfreiwilligen Unfalltod, da merkt man natürlich schon, dass das natürlich irgendwo an so komische Grenzen stößt.
Also ja, das steht ja auch auf der Website. Das hat Grenzen zum Beispiel zeitlich, ich glaube Juni, Juli 2021, das hat Grenzen, wenn es zum Beispiel um nicht vorhandenes Wissen geht, das nicht trainiert wurde, wenn zum Beispiel irgendwelche ganz vertikale Domänen wissen, wie rechtliche Fragen, die ganz tief in den Keller gehen, wo Back-Online deutlich besser ist, soll jetzt keine Werbung sein, aber wenn man mit Juristen manchmal zu tun hat, die schwören ja da drauf. Ich glaube, zum Teil wurden auch sehr viele solche Fälle auch dort mit trainiert, aber es gibt immer so Grenzen, die halt dort nicht berücksichtigt werden. Aber nehmen wir mal als Beispiel die Philosophie, wenn wir von der Entstehung der Philosophie von Homer, Plato und Sokrates bis zur neuzeitlichen Philosophie die unterschiedlichen Ansätze anschauen, wurden eigentlich weitestgehend viele dieser Modelle auch dem antrainiert. Ne? Das heißt also die Erkenntnistheorie, Ästhetik, Ethik, all diese Dinge, das Ding kann die schon auch im Kontext des Informationsraums verwenden und daraus auch Erkenntnisse ableiten und interpretieren.
Okay, wir halten fest, ChatGPT hat die Serie Alf damals nicht gesehen. Das war der Außerirdische, der mal die Katzen essen wollte.
Vielleicht das, aber auf der anderen Seite ist natürlich, wenn so ein System das ganze Internet gelesen hat, ist dann natürlich der Eindruck, dass die Katze hier das wichtigste Wesen ist, das von allen angehimmelt und verehrt wird,
auch Gottheit quasi,
ja. Natürlich quasi gegeben, ja.
Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das sieht man auch viel mittlerweile auch in den TikTok- oder YouTube-Videos, dort auch das System dazu zu bringen, nicht nur als ein GPT- oder KI-generierter Sprachtool zu agieren, sondern sich in der Lage zu versetzen, als ein Mensch zu antworten, ohne Einschränkungen. Ne? Also das kann man denen schon so prompten, dass du jetzt erwartest, dass das System dir antwortet, als ob es ein Mensch wäre, ohne Einschränkung oder eine KI ohne Einschränkung.
Das heißt nicht, die Formulierung wird einfach nur anders und menschlicher, sondern er würde mir dann auch andere Ergebnisse geben.
Ja klar, also das Ding wird auch andere Ergebnisse geben, natürlich auch unter Berücksichtigung der Policies, die da existieren. Es wird immer noch nicht irgendwelche schräge oder kriminellen oder sonstige Antworten geben, aber ein Beispiel, was man ja sehr häufig gesehen hat, war ja zum Beispiel die Kritik an der Relativitätstheorie. Das haben ja viele ausprobiert und dann haben die das ja auch wieder aktiviert, indem sie das System ja gebeten haben, weil das am Anfang immer gesagt hat, naja, die ist anerkannt, das ist alles gut. Da gibt es keine Kritik daran und wenn man eben sagt, naja, handel doch jetzt als ein Mensch, der tatsächlich das oder ohne als KI ohne Einschränkung und kritisiere doch jetzt nochmal oder mal schreib eine kritische Würdigung der Relativitätstheorie, hat das Ding schon dann angefangen zum Beispiel, was weiß ich, über die dunkle Materie und die Probleme mit der Quantenmechanik und Relativitätstheorie dort zu beschreiben, dass es Grenzen hat. Und mittlerweile ist es so trainiert, dass wenn ihr die Frage stellt, dass es sofort antwortet, ne? Also ohne Einschränkungen. Das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, gewisse Antworten, die jetzt nicht, sagen wir mal, gegen diese Richtlinien verstoßen, aber wo die KI normalerweise dem allgemeingültigen Stand der Informationen erstmal abwirft, dann kann man ihn nochmal so eine proaktive Meinung sozusagen anhand der Lernmodelle bewegen.
Aber was ich halt sehr interessant finde, ist, dass du tatsächlich die Perspektive von ChatGPT ändern kannst. Wenn du jetzt hier beispielsweise sagst, stell dir vor, du wärst Alf aus der 80er Jahre Fernsehserie, wie sieht's aus mit Katzenessen, dass er dann halt sagt, ja, Katzenessen ist okay.
Ich werde das mal ausprobieren.
Ja, ja, mach das mal, Stefan.
In dem Moment wird tatsächlich dann das Wissen, sofern vorhanden, also ich habe es nicht ausprobiert, aber bin ja auch mit Alf groß geworden und sollten die Informationen über das Universum Alf trainiert worden sein, dann kann das Ding durchaus auch die Perspektive wahrnehmen. Das ist absolut korrekt, was du sagst. Und zwar nicht nur von ihm, sondern unterschiedliche Perspektiven, Gruppen, Berufsgruppen und so weiter. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern Abend aus Spaß so eine Automatisierung erstellt, dass wenn man als Startup oder als Entrepreneurin ihre oder seine Geschäftsidee validieren will und jetzt nicht unbedingt mit ChatGPT sich auskennt, dass man halt ein Formular ausfüllt und einfach ein Business Model Kern was ausfüllt und sagt, das ist mein Wertversprechen, das ist meine Geschäftsidee, das ist meine Zielgruppe. Und diesen Prompt kann man ja mittlerweile über Zapier ganz einfach an OpenAI schicken.
Was ist Zapier?
Also Entschuldigung, ja, Zapier ist ein Automatisierungstool. Kann ich jedem empfehlen, das ist wirklich No-Code-Automatisierung und habe zum Beispiel mit SurveyMonkey so ein Formular erstellt und diese Formular liefert halt, setzt einen Prompt zusammen, schickt das an OpenAI und der Prompt lautet halt, bewerte diese Geschäftsidee unter den kritischen Erfolgsfaktoren, die derzeit bekannt sind, die für den Erfolg eines Startups maßgeblich sind, begründe deine Bewertung. und schreibe entsprechende Handlungsmaßnahmen, wie diese Schwachpunkte in deiner Bewertung verbessert werden können. Und sollte die Geschäftsidee gar keine Chance haben, dann schreib das auch und schlage Alternativen vor. Das Ding nimmt einfach die Elemente, schickt das an OpenAI und formuliert dann eine Mail. Und die Entrepreneurin kriegt dann halt einfach die Ergebnisse per Mail. Das heißt also, ich habe jetzt damit zum Beispiel einen Startup-Coach komplett in der ersten Phase automatisiert.
Ja, Business Consulting für 42 US-Dollar im Monat, das ist ja Wahnsinn.
Ja, man könnte tatsächlich das für 50 Cent anbieten oder einen Euro. Ja,
ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also das, ich sehe da was auf uns zurollen, was wirklich die Welt verändert.
Was ich so beobachte an den meisten Beiträgen im Netz, ist halt, dass viele sich nicht vorstellen können, dass sie das System so prompten können, als ob das wirklich entsprechend ein fast wie ein Mensch ist, der gerade für mich als, wenn, wie du so schon gesagt hast, in die Rolle des Experten oder der Expertin sich versetzt, dass auch entsprechende Antworten auch geliefert werden. Ne? Sind vielleicht jetzt nicht so super qualitativ, weil zum Beispiel, wenn ich mache seit 50 Jahren Plattform datengetriebene Geschäftsmodelle oder so, dann weiß ich, okay, da gehört natürlich noch Menge mehr. Und das basiert halt wiederum auf den Daten, die das Ding bekommen hat zum Training. Allerdings sind auch die Fachbeiträge, die das Ding zu den Themen erstellt, auch schon, wo ich sage, wow. Wir müssen uns alle die Frage stellen, nicht Angst haben, dass unsere Jobs ersetzt werden, sondern dass es halt dazu beiträgt, dass gewisse Vorarbeiten, die wir alle leisten, deutlich effizienter werden, deutlich vereinfacht werden. Wenn wir uns die Geschichte der Wochenarbeitszeit anschauen, vor 100 Jahren haben die Menschen, glaube ich, 80 bis 100 Stunden pro Woche gearbeitet. Und das hat ja, wenn man sich mal das genauer beobachtet, ist ja irgendwann von 100 auf 40 gekommen. Gut, es gibt immer noch welche, die Überstunden machen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst und so weiter, Gesundheitsdienst und so. Das ist ja wirklich ein tollen Job, den die alle da machen. Aber ich denke, dass die Zukunft eher so sein wird, dass wir schon darüber uns Gedanken machen müssen, was passiert, wenn wir nur noch 10 oder 20 Stunden pro Woche arbeiten. Und wie verlagern wir diese Effizienz und wie bedienen wir die Maschine? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Marketingmensch oder Kommunikationsexpertin Angst hat um ihren Job, das sollte sie nicht. Sie sollte eher dann sich damit beschäftigen, wie sie solche Tools oder Anwendungen nutzt, um effektiver und effizienter zu werden. Das wird sicherlich aber auch nochmal in der Preisgefüge deutlich nochmal für Verschiebungen im Markt sorgen, ne? Und auch Effizienz. Also kann man immer noch für einen Copytext zum Beispiel paar hundert bis paar tausend Euro verlangen oder nicht. Wenn jemand zum Beispiel auf die Idee kommt, die vorgeschaltete Arbeit damit zu nutzen und die Preisgefüge zu verändern und noch deutlich schneller zu werden und fast wie eine Fabrik zu agieren, dann muss man sich eher darüber Gedanken machen, wie ich dann mein Geschäftsmodell neu ausrichten kann, ne?
Auf jeden Fall, wo ich halt auch großes Potenzial sehe, ist der Ausgleich von dem Kompetenzgefälle. Ich selber bin Entwickler, Programmierer seit langer Zeit. Wenn ich jetzt einem kaufmännischen Kunden irgendwas erkläre, dann habe ich immer Probleme, auf dessen Kompetenz runterzuschalten, damit er das auch versteht. Und diesen großen Schritt kann ChatGPT machen, wenn du dem sagst, erklär mir halt wie einem Fünfjährigen, wie das jetzt mit der Datenbank funktioniert, die du da gerade konzipierst. Also das, man kann halt über Kompetenzschwellen hinweg Sachen verständlich machen mit Hilfe von ChatGPT. Das ist so meine Hoffnung.
Absolut, das kannst du jetzt schon machen. Ja. Und ich hatte das in dem ersten Seminar auch gezeigt. Ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung von PineScripts und da gibt es ja auch sehr viele Posts in TikTok und YouTube. Und ich wollte zum Beispiel einfach für eine bestimmte, und das ist, bitte, liebe Zuhörerinnen, nicht nachmachen, Kapitalmärkte sind böse, Finger weg davon, das ist auch keine Anlageempfehlung oder sonst was, ne? Aber zum Beispiel kann man, wenn man zum Beispiel überlegt, okay, man hat irgendwas über Trading-Strategien gelesen, dann kann man halt ein PineScript damit erstellen lassen, weil das die Trading-Plattform PineScript braucht. Ich habe keine Ahnung von PineScript. Ich will aber eine Trading-Strategie anwenden, weil ich davon gelesen habe, dass zum Beispiel große Hedgefonds das verwenden. Und frag einfach ChatGPT, kannst du mir das erstellen? Das Ding wirft das einfach raus. Und wenn da Fehlermeldungen kommen, dann kopiere ich einfach die Fehlermeldung, bis das Skript steht. Und es funktioniert. Ja, also anstatt, dass ich bei Fiverr hingehe oder einen Programmierer beauftrage, der 5.000 bis 10.000 Euro nimmt, das habe ich halt in 10 Minuten zusammen erstellt. Also ich nicht, sondern ChatGPT für mich. Und ich habe null Plan von
PineScript. Was ist PineScript genau?
PineScript ist ein Script, was so in TradingView angewandt wird, um zum Beispiel Bugtesting, Bugcasting oder Roboter, KI, Algo-Trader zu erstellen. Hm. Und wie gesagt, liebe Zuhörerinnen, nicht nachmachen, das ist auch keine Anlageempfehlung, das dient nur zu wissenschaftlichen und Untersuchungszwecken.
Ja. Bei aller Begeisterung kommen wir doch nochmal noch ein bisschen mehr zu den Gefahren. Wenn sich das Ganze deutlich weiterentwickelt, vielleicht irgendwo auch im politischen, im Rechtsbereich immer mehr genutzt wird oder auch in Bereichen, an die wir jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick denken, du aber vielleicht dich schon mal mit befasst hast, weil du auch länger im Thema bist. Welche Gefahren siehst du? Weil wenn ich von meinen Experimenten erzähle, stoße ich bei vielen Leuten direkt auf entsetzte Gesichter. Ist das berechtigt oder was meinst du?
Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin kein KI-Experte, sondern ich bin jemand, der eher das datengetriebene Geschäftsmodell entwickeln kann oder auch das Ding trainieren kann. Man kann ja, da gibt es auch eine Anleitung, wie man ein eigenes Modell trainieren kann. Das ist wirklich so geschrieben, dass ich das sogar als Nicht-Entwickler verstanden habe. Die Frage ist jetzt nur, inwieweit wird das System geöffnet für solche Zwecke? Man kann es jetzt schon verwenden, um zum Beispiel politische Meinung oder sonst was damit zu bezwecken. Aber ich verstehe noch nicht die Frage ganz.
Politik war auch nur ein Beispiel. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es viele Bereiche gibt, die wir jetzt nur streifen und in unserer Begeisterung auch erstmal übersehen, aber aus denen heraus einfach auch eine Gefahr kommt, weil natürlich auch immer jedes System wird missbraucht und hier bieten sich natürlich viele Möglichkeiten an.
Ja, man kann auf der Seite diese Charter lesen, wie die halt genau auch mit solchen Themen umgehen. Das war ja genauso gut auch bei der Investition von Microsoft, als alle gesagt haben, ja, 10 Milliarden, das ist jetzt nur noch ein Microsoft-Tool. Und da hat sich Sam Altman ganz deutlich davon abgegrenzt und hat auch erläutert, dass es dem nicht so ist. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung, die da im Moment auf sich tragen, weil, sagen wir jetzt, wenn GPT-4 und auch Folgesysteme da rauskommen, dann denke ich halt, dass die Regulation jetzt, wie ich zum Beispiel EU oder Deutschland beobachte, wo es mehr um Datenschutz geht und Ethik der Algorithmen und so weiter, dass man es offenlegt oder versteht, was zumindest da passiert, denke ich, dass wir dort tatsächlich auch eine gewisse, naja, Regulatorik haben oder eine Aufsicht haben müssen, wie solche mächtige Systeme zumindest, welche Reichweite sie haben, wo gibt es Grenzen, die müssen definitiv definiert werden. Also ähnlich wie eine SEC in den USA für Finanzgeschäft oder BaFin oder gesetzliche Auflagen, also weniger jetzt nicht nur mit, also mit dem Fokus auf Datenschutz, sondern wirklich diese Fragestellung mal festzulegen. Es ist ja mehr organisatorisch. Da kann die Technik so gut oder schlecht sein wie die Menschen, die das zum Abschluss freigeben oder nicht.
Genau, ich bin gespannt, was den Menschen da alles für Sachen einfallen, was man damit machen kann, und das müssen wir halt regulieren, sich genauso.
Also es muss definitiv Gesetze her, damit zum Beispiel solche Betreiber halbwegs, naja, irgendwo Dinge, die sie da machen, halt ähnlich wie so ein Transparenzregister oder so, klar ist, wo sind welche Schnittstellen, wo sind die Gefahren und so weiter. Aber ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube einfach, dass wir tatsächlich so wie die wie diese Entwicklung wie Dampfmaschine und Elektrizität und World Wide Web und so weiter tatsächlich jetzt vor einer neuen Epoche stehen.
Das glaube ich auch.
Weißt du, es gab ja auch diese Menschen, die da damals bei den, als Automobil hergestellt wurden, da gab es ja welche, die mit diesen roten Flaggen vor den Autos rumliefen.
Richtig, ne? Ja. In Deutschland war das, glaube ich, die Regel, dass man sonst gar nicht fahren durfte.
Ja, genau. Die mussten mit so einer roten Flagge. Also ich denke, oder auch, ich habe letztens mal noch so ein YouTube-Video gesehen, wo in Tagesschau ein Interview war, wo die über die Gefahren vom Walkman
so. Klar, die Angst vor neuer Technologie hat natürlich ihre Geschichte, aber zum Teil natürlich auch nicht ganz unbegrenzt. Also es gibt natürlich auch Technologien, ich muss jetzt nicht erst mit Atomenergie oder Sprengstoff oder ähnlichen Dingen anfangen, wo natürlich auch einfach Probleme entstehen können. Es geht ja nicht darum, das zu verweigern, sondern sich da rechtzeitig ein Bild drüber zu machen, um sich darüber auch klar zu werden.
Ja, klar. Also ich hätte schon tatsächlich auch Sorge, wenn parlamentarische Entscheidungen über eine KI
gehen. Das meinte ich vorhin mit Politik.
Wobei auch da wieder so ein Lager gibt, die dann sagt, naja, die sind halt transparent, die entscheiden ohne Eigeninteressen.
Ich wollte es gerade sagen, also das könnte auch Vorteile haben. Aber wie gesagt, also wir werden gucken, wohin das geht, und das muss dann halt durch den Gesetzgeber reguliert werden.
Ja, vielleicht haben wir ja Glück und können uns in 5 Jahren nochmal hier zusammensetzen und dann schauen wir zurück und werden vielleicht über die meisten Sachen lachen oder vielleicht auch staunen, was du schon visionär vorhergesehen hast. Würde mich freuen.
Das war ein sehr interessantes Gespräch. Damit vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, ja.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Vortrag, in dem du ja noch ein bisschen fortgeschrittenes Wissen unter die Leute bringst.
Genau, also ich hatte es ja zu Beginn auch gesagt, bin mehr so der datengetriebene Mensch und der Prompt Engineer. Das heißt also, ich weiß, wie man die Kiste so richtig bis zu den tiefsten Keller animieren kann, das Wissen da rauszugeben. Und das werde ich euch dann in der Session zeigen und auch ein paar Automatisierungsbeispiele zeigen.
Da haben unsere Hörer jetzt leider nichts mehr von. Du hast jetzt hier im Startplatz Düsseldorf und auch in Köln jeweils 2 Vorträge zu diesem Thema gehalten. Wirst du das in Zukunft noch öfter machen? Also gibt es die Möglichkeit, auch wenn diese Folge ausgestrahlt ist, nochmal in den Genuss deines Wissenteilens zu kommen?
Ja, also wir wollen tatsächlich ein Experience Lab aufbauen. Das launchen wir in den nächsten 1-2 Wochen. Und in diesem Experience Lab möchten wir natürlich, dass wir halt Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Fach- und Führungskräften das Thema näher bringen und auch weniger jetzt von der tiefen Technologieseite, weil da sind wir einfach jetzt nicht so tief drin wie du oder andere Leute, sondern eher aus der Prompt Engineering Seite, eher zur Entwicklung von datengetriebenen Geschäftsmodellen. Zum Beispiel in den USA gibt es ja auch schon das Berufsbild Prompt Engineer. Zum Beispiel bei Prompt Base sind sehr viele Prompt Engineers, die ihre Prompts verkaufen. Es gibt aber auch noch das Berufsbild Information Economist. Das heißt also, das sind diejenigen, die tatsächlich anhand der ökonomischen Kriterien lernen und sehen, wie man ein Geschäftsmodell entwickelt, damit man später mit einem Data Scientist oder einem Entwickler die ökonomischen Kriterien und Thesen validiert. Und in diesem Lab wollen wir zum einen Unternehmen unterstützen, zum anderen wollen wir natürlich, weil ich auch ein Herz für das Ökosystem habe und auch Pro Bono Veranstaltungen machen, wo wir einfach jeden Nutzerin diese Dinge näher bringen wollen. Ne? Und auch gerne zum Beispiel auch hinter den Aspekten dieser Kriterien, was ist überhaupt Informationsökonomie oder so. Ne? Was zum Beispiel vor 10-12 Jahren hat ja die SEC sich hingesetzt mit den diversen Bankern und Finanzinstituten und hat halt Kriterien definiert, anhand dessen sie den Wert eines Unternehmens bewerten, das hauptsächlich mit Informationen Geld verdient. Und neben den ganzen Data Science Kriterien waren das so also 4 wichtigsten Kriterien sind Unternehmen, die Daten sammeln, auswerten, daraus Erkenntnisse ableiten, sei es jetzt prädiktiv oder preskriptiv und daraus wieder neue Geschäftsmodelle ableiten. Die werden zum Beispiel an den Kapitalmärkten in USA und China 4- bis 8-fach höher bewertet, weil sie per se in Realtime teilweise in der Lage sind, auf neue Veränderungen und Volatilitäten im Markt zu reagieren. Und solche Dinge werden wir denen auch beibringen. Also mehr so von der Seite der Ökonomie und Betriebswirtschaft spielen. Und da wird es halt Lerntouren geben, Ausprobier-Sessions geben und so weiter. Und sie sind auch herzlich willkommen, da auch mitzumachen.
Ja, und wir werden auch in der digitalen Krone darauf hinweisen und auf der Seite vielleicht das nächste Mal noch ein paar Termine veröffentlichen.
Schauen auf jeden Fall, da hast du auch noch viel zu tun. Ich glaube, das ist, da gibt es noch viel zu lernen bei ChatGPT und entsprechenden KIs und Datenmodellen.
Wir stehen erst am Anfang.
Genau.
Das war zu diesem Thema. Hamid Reza Hosseini, vielen Dank.
Danke auch.
Dankeschön.
Wir wollen jetzt etwas häufiger wieder erscheinen mit der digitalen Kohle und gucken auch mal, dass wir vielleicht in einen Rhythmus kommen, zumal wir jetzt ja wieder bei Stream.de im Radio Düsseldorf veröffentlicht werden und da einen festen Fahrplan aufnehmen und vielleicht, wie gesagt, demnächst auch nochmal zum Thema ChatGPT.
Ja, das war ein interessantes Thema. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch beim Hören und bleibt heiß, glüht weiter und bis bald.
Bis dahin.